euch alle, die wir uns kennen und die, die ihr das erste Mal hier seid, die Frage, wie geht es euch? Normalerweise antworten ihr ausweichend. Einige, die einen guten Eindruck machen wollen, antworten grundsätzlich positiv, auch wenn sie gerade bei ihrer eigenen Beerdigung sind. Mir geht es immer gut. Andere neigen dazu, es negativ zu beantworten. Und es ist interessant, dass wir als Menschen in der Tat nicht einfach sind. Und wenn wir denn reich sind, gesund sind, es uns gut geht, sondern dass wir als Menschen unterwegs sind, in der Entwicklung sind, dass es uns nicht immer gleich geht. Es können zwei in einer Reihenhaussiedlung das absolut gleiche Haus haben, sodass sie nachts ohne Strom auch beim Nachbarn sofort die Toilette finden würden, ohne anzustoßen. Dem einen geht es gut, dem anderen geht es schlecht. Es können zwei in der Klostermühle beschäftigt sein und das gleiche bescheidene Gehalt bekommen. Der einen geht es gut, der anderen geht es schlecht. Es können zwei auch die gleiche Krankheit haben, vielleicht sogar in der Klinik im gleichen Zimmer liegen, weil sie in der gleichen Abteilung sind, beim gleichen Arzt eine ähnliche Operation haben. Der eine ist verzweifelt, der andere ist hoffnungsvoll. Das Spannende ist also, dass wir als Menschen nicht einfach sind, so wie die neuen Stühle. Die wurden produziert, merkt ihr es, dass sie neu sind? Nicht? Sie wurden produziert und sie sind, bis sie nicht mehr sind. Ist eine Frage von Konfirmandenfreizeiten, der Umschwung von Sein zu Nichtsein eines Stuhls. Aber die sind einfach, die befinden sich nicht. Wir Menschen aber sind nicht einfach, wir befinden uns. Das heißt, es ist eine Frage unseres Gefühls, unserer Einstellung, unserer Gedanken. Es ist eine Frage unserer Erinnerungen und unserer Hoffnungen, unseres Glaubens und unserer Überzeugung. Ob wir denn zuversichtlich und glücklich sind oder ob wir missmutig und pessimistisch sind. Die Frage ist nun, wenn das so ist, warum schalten wir nicht einfach auf Optimismus alle um und sagen, hauruck, ab morgen bin ich ein glücklicher Mensch, wenn alles eine Frage der Einstellung ist und weder des Reihenhauses noch des Gehalts noch der Krankheit an sich, sondern man jeweils in einer Situation sich verschieden befinden kann. Nun, in der Aufklärung hatten wir gedacht, wir könnten einfach mit unserer Vernunft die Welt aushebeln und damit auch uns selbst. Und wir haben unserem Verstand sehr viel zugetraut und haben gedacht, wenn wir nur genug denken und wenn wir erkennen und wenn wir das Ganze durchdringen, dann haben wir von unserem Verstand her alles im Griff. Andere waren weniger philosophisch und die haben gesagt, es ist eine Frage des Willens. Das Ganze ist voluntativ. Der Mensch muss wollen, du musst an ihn moralisch appellieren. Also Mensch sei. Nicht? Und ich fordere die Menschen auf und appelliere an ihren Willen. Ob ich einen Seelsorger frage oder einen Therapeuten, ob ich Psychologen frage oder Neurologen, der Mensch ist nicht so vernünftig, wie er gerne wäre. Und er ist nicht so willensgesteuert, wie er immer vorgibt. Einige Neurologen machen uns ganz kirre, indem sie sagen, wir entscheiden uns gar nicht erst etwas zu tun, sondern wir tun es erst und dann entscheiden wir uns. Das heißt, die Hirnströme gehen manchmal noch der Bewegung hinterher, sodass man also sich fragen muss, kratze ich mich erst am Kopf und sage, jetzt kratze ich mich, oder ist es tatsächlich andersrum? Was aber spielt eine ganz unbestreitbare Rolle? Nun, das, was für unser Sein konstitutiv ist, was grundlegend ist für unser Befinden, sind die Beziehungen, in denen wir leben und aus denen wir kommen. Die Beziehungen, in denen wir leben und aus denen wir kommen, die prägen uns mehr als alles andere. Und so ist es schon vor der Geburt so, dass wir in der Weise, wie wir begrüßt werden und unsere Eltern eine positive Einstellung haben zu uns die wir auf die Welt kommen sollen, auch zu sich selber und ihren Umständen, das hat schon Einfluss. Ob ich Hardrock höre oder Mozart und Bach, das beeinflusst mich schon bei meiner ersten Spurlegung ins Leben. Die Beziehungen, die Umgebung spielt eine enorme Rolle. Das, was ich erfahre an Beziehungen in den ersten Jahren, ist von größter Bedeutung. Und so sehr wir heute politisch immer wieder Notwendigkeiten besprechen und bei der Kinderbetreuung sagen, was ist notwendig im Ausgleich mit wirtschaftlichen Interessen und so weiter, es darf darüber nicht vergessen werden, dass das, was für die Kinder in den ersten 3 Jahren, aber letztlich in den ersten 20 Jahren von größter Bedeutung ist, die grundlegenden Beziehungen sind. Es ist ein Thema, das ich immer mehr in der Seelsorge beobachte, dass ich mit Menschen darüber spreche, wie schwer sie sich tun mit ihrem Leben. Und wir am Anfang beiläufig dann immer gezielter auf die Frage kommen, hast du von deiner Kindheit her Botschaften, hast du Erinnerungen an deine Eltern und Dinge, die sie dir gesagt und vermittelt haben, und hängen die damit zusammen, wie du dich heute befindest und wie du auf der Spur bist. Ganz extrem sind Rückmeldungen gewesen, die ich zum Beispiel in einer E-Mail von einem jungen Mann bekam, der sich schwer tat, seinen Weg zu finden und sowohl mit seinem Glauben wie mit seinem Selbstzutrauen und seiner Berufswahl zurechtzukommen, allemal mit seiner Partnersuche und Partnerfindung, weil er, wie er mir dann sagte, von seinen Eltern schon als Kind gesagt bekam, wir haben dich nicht gewollt und nur weil wir fromm waren, hatten wir nicht den Mut, dich abzutreiben. Und das war die Botschaft, die über diesem Leben stand. Was für ein Fluch. Am anderen Ende des Lebenswegs erinnere ich mich an die Frau, die in einer Bibelgesprächskreis und sagte, am Sterbebett meiner Mutter hat meine Mutter mir gesagt, ich habe dich nie gewollt und ich habe dich nie geliebt. Und die Frau sagt mir vieles wie Schuppen von den Augen, weil die ganze Schwere ihrer 60 Jahre, all die Anstrengung, all der Ehrgeiz, all die Frustration und die Enttäuschung, all das Suchen und das sich Abmühen und das Frustriertsein, selbst da, wo man Erfolg hat, für sie plötzlich einen Namen hatte. Ich war nicht gewollt. Ich bin nicht gewünscht. Ich bin nicht ganz sicher, ob das Dritte, was ich euch erzähle, tatsächlich eine Lösung ist, ob es in der Mitte liegt. Eine Frau kam einmal zu mir und sagte, meine Mutter und mein Vater haben mir gesagt, dass sie mich nie gewollt haben, nicht vor der Geburt und auch die ganze Kindheit nicht, dass sie mich nicht liebten und nicht wollten. Und dann habe ich mir als kleines Mädchen gesagt, welcher verzweifelte Mut, wenn mich meine Mama nicht wollte und wenn mich mein Papa nicht wollte, dann muss mich Gott gewollt haben, sonst wäre ich nicht auf der Welt. Es rührt uns, es bewegt uns und zugleich denken wir uns in das Herzchen dieses kleinen Mädchens hinein, wie verzweifelt sie nach ihrem Gott greifen musste, weil Menschen ihr nicht die Brücke zum Leben und zu ihrem Glauben und zu Gott gebaut haben. Deshalb ist es für den Glauben, für einen Glauben, der zum Leben führt und unser Leben trägt, von aller grundlegender Bedeutung, dass wir uns an diesem Punkt sicher sind, wie Gott, der Vater Jesu Christi, denkt, wie er über uns denkt und was er von uns will. Ein anderer Mann, mit dem ich neulich sprach, der sagte, ich habe mich wahnsinnig schwer getan beruflich und tue es jetzt in meiner Ehe, weil mein Vater immer gesagt hat, aus dem wird nichts. Aus dem wird nichts, der schafft es nicht. Und er sagt, das ist wie ein Fluch, das ist wie ein Programm, dass ich mir nichts zutraue, weil die Person, von der ich mich verstanden habe, immer abfällig über mich geredet hat und andere Geschwister, denen wurde was zugetraut, aber bei mir stand der Satz, der schafft es nicht. Der Vater hat ihm das vorenthalten, was der Sohn zum Leben brauchte. Das Faszinierende ist nun, dass der Vater Jesu Christi, aber auch schon der Gott Israels, warum wir auch heute im Alten Testament beginnen, gerade sich als ein Gott vorstellt, der ein anderer Vater ist. Und es gibt in unserem Raum zwei Extremmöglichkeiten. Die einen mögen sich an Vaterfiguren erinnern, die ganz positiv ihnen ins Leben geholfen haben, sie verstärkt haben, sie bestätigt und gefördert haben. Die haben quasi eine Analogie für Gott und müssen nur sagen, bei Gott kann ich jetzt die Macken meines Vaters weglassen und seine Unvollkommenheit, aber die Richtung hat schon mal gestimmt. Er hat mir gezeigt, was Liebe ist. Es gibt andere, die können gar nicht auf positive Erfahrungen zurückgreifen, ob Vater oder Mutter. Und bei denen ist es so wichtig, dass sie es tatsächlich schaffen zu sagen, Gott ist anders als mein Vater und meine Mutter. Das muss man ganz bewusst machen, weil wir, wenn wir von Gott reden, unweigerlich in Analogien unserer menschlichen Erfahrungen uns Gott vorstellen. Man kann nicht einfach sagen, wir reden von Gott und alle sehen dieselbe Figur vor sich. Sondern wenn ich sage, jetzt denken wir mal alle an Gott, haben alle von uns ein anderes Bild. Auch wenn wir viel in der Bibel lesen. Weil dieses Bild immer eingefärbt ist durch unsere Biografie, durch unsere Erfahrung. Deshalb müssen auch Christen noch nach Jahrzehnten Bibel lesen, weil sie nie zu Ende kommen mit der Revision ihres Gottesbildes, weil unser Gottesbild wachsen soll und immer ähnlicher werden soll dem, der Gott selber ist. So ist es auch bei all denen, die unter uns in Gemeinschaft leben, in Freundschaft, in Familie leben, die in Ehe leben. Wenn einer sagt, jetzt kenne ich meine Frau, ist das der erste Anhaltspunkt für eine Krisenberatung. Nicht, wenn ich meine, dass ich den anderen kenne, bin ich mit ihm fertig und habe keine Zukunft mit ihm. Und dann kenne ich ihn gewiss nicht, denn einen Menschen kann man nicht kennen. Man ist immer mit ihm unterwegs. Und wenn man nach 10 Jahren Ehe sagt, wie kommst du darauf, heute die obere Hälfte des Brötchens zu wollen, du hast gefälligst die untere zu wollen, weil ich den Mohn will, so war das schon immer, dann ist das eine Festlegung der Person. Aber so legen wir Gott fest, dass wir sagen, ich kenne ihn doch schon seit 10 Jahren, was muss ich noch in der Bibel lesen, was brauche ich Evangelium, ich weiß doch, wer er ist. Nein, wir wissen es gar nicht. Und wenn wir in den Himmel kommen, ist er nochmal ganz anders, aber ich verspreche euch nochmal viel größer und schöner, ihr werdet nicht enttäuscht werden. Wie schön auch das Wochenende der Klostermühle wird. Es wird noch schöner sein, wenn wir ihn im Original sehen. Und so lade ich euch ein, einen Vertrauenspsalm des Alten Testamentes heute Abend anzuschauen. Auf der einen Seite eures Blattes findet ihr Psalm 139. Ein Psalm Davids vorzusingen. Und während ihr noch blättert, möchte ich darauf hinweisen, wie faszinierend das ist, dass so viele Vertrauenspsalmen mit dem Namen David verbunden sind. David hat Lieder geschrieben. In der historischen Kritik fragen wir, ob alle von ihm selber geschrieben sind oder nicht. Das ist nicht die entscheidende Frage für Israel, sondern entscheidend ist, dass David in der Tat absolut ein Ideal war für Israel, für einen männlichen Mann. Neuzeitlich müsste man Frauen sagen, David war für die Jüdinnen damals so ungefähr das, was heute der Davidoff-Mann für die Frauen in der Werbung ist. Nicht? Also der männlichste Mann, bei dem wir alle als Ehemänner keine Chance haben, egal wie wir den Bauch einziehen, wir kommen nicht mit. Ein Held, der gleichzeitig Kriege führte, der stark war, der aber den Frauen dann was vorhaben konnte, das ist ja gar nicht so einfach, nicht? Der spielte auch die Harfe noch und sang ihnen was vor. Er hat gedichtet, er war ein weiser König, er war gebildet. Bei David hatte man alles, was man wollte. Der Mann der Männer quasi für seine Zeit. Und gerade von ihm haben wir die schönsten Vertrauenspsalmen, die deutlich machen, dass seine ganze Männlichkeit, seine Stärke in der Geborgenheit begründet war, die er in Gott gefunden hatte. Wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter, so ist meine Seele in dir, hat David gesagt. Und wir werden an das Bild erinnert von dem kleinen Mädchen, Clara ist sein Name, nicht, die sich in die Hände des Vaters hinein birgt, ganz still. Und das andere Bild, Psalm 131, ist wie ein gestilltes Kind an der Brust der Mutter. Und alle Frauen erinnern sich daran, wir Männer müssen weiter zurückdenken, uns zu haben, oder wir müssen als Väter dabei gewesen sein, nicht diese Erfahrung von Geborgenheit und Aufgehobenheit und Zufriedenheit, und dies nun gerade im Munde des David. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Als ich gebildet wurde unten in der Erde, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Soweit zunächst. Was fasziniert und überrascht an dem Gottesvertrauen, das der Beter hier hat? Nun, ich stieg ein mit der Frage, wie geht es euch? Ich hätte auch einsteigen können mit der Frage, wie seid ihr das geworden, was ihr heute seid? In beiden Fällen fangen wir bei uns an und gucken, wie wir uns fühlen, wie wir unseren Puls messen. Und wir schauen auf unser Leben, auf das, was wir geleistet haben, das, was wir besitzen, das, was wir zustande gebracht haben. In Wahrheit aber gründet unser Leben gar nicht in uns selbst. In Wahrheit steht nicht am Anfang, dass ich das handelt und entscheidet, sondern in Wahrheit war Gott lange, bevor wir uns entscheiden konnten. Wir kommen morgen Abend spätestens auf das Thema der Erwählung im Zusammenhang von Römer 8. Und für viele Christen ist der Gedanke der Erwählung eher irritierend, weil sie sagen, das bringt mich mit meiner Logik durcheinander, mit meinem freien Willen und all diesen Dingen. Und dennoch lässt das Evangelium nicht los, deutlich zu machen, am Anfang war das Wort, am Anfang war nicht ich, am Anfang war Gott, am Anfang war der Zuspruch. Wenn es stimmt, dass unser Heute ganz bestimmt ist von dem Woher, von dem Gestern, von unserer Vergangenheit, hängt alles daran, was unsere Vergangenheit ist. Ist meine Vergangenheit mein letztes Versagen? Bei David der Ehebruch und der Mord, der sich plötzlich auch in dem Leben dieses Helden fand und ihn ganz jämmerlich dastehen ließ? Ist mein Woher mein eigener Beruf? Ist es mein Abschluss in der Schule? Ist es meine Bekehrung? Ist es der Beginn der Jugendarbeit? Was ist der Anfang meines Lebens? Lange bevor wir Gott suchten, hatte er uns schon im Blick. Und lange bevor wir ihn finden konnten, hatte er uns schon gefunden. Da, wo wir herkommen, sind wir gekannt und da, wo wir herkommen, sind wir gewollt. Wenn uns das gelingen würde, mit diesen biblischen Texten uns das verstärkt bewusst zu machen an diesem Wochenende, dass unsere Herkunft, dass unser Woher weder wir selbst sind mit unserer Leistung, noch auch unsere Eltern sind, mit denen wir uns nicht bis 80 oder 90 noch entschuldigen können, wie ich das erlebt. Ich erinnere mich dran, ein Familienfest, wo eine 60-Jährige mit ihrer Mutter über die Tapete stritt, die sie mit 10 Jahren bekommen hatte, wo ich mich schütteln musste und sagen musste, in welchem Film bin ich denn jetzt gerade? Ist die Frau nie erwachsen geworden? All das sollte nicht unser Woher sein, das uns bestimmt, sondern es ist das Woher Gottes. Nun kann man Psalm 139 auch ganz erschreckend lesen. Und ich erinnere mich dran, dass Tilman Moser, ein Psychoanalytiker, der eine Diaspora-Frömmigkeit erlebt hat, also Minderheitensituation von Lutheranern im katholischen Gebiet, sehr streng erzogen wurde, dass er diesen Gott nicht als Gott der Liebe hatte, sondern als autoritären, als fordernden Gott, als einen richtenden Gott über sein Leben. Und für ihn waren Gedanken, wenn ich mich recht entsinne, zitiert er auch Psalm 139, beklemmend. Das ist ja wie Big Brother is watching you, der große Bruder beobachtet dich. Wenn ich also nicht mal im Schlafzimmer, auf der Toilette und am Schreibtisch und beim Spazierengehen, wenn ich nicht unbeobachtet bin, nicht, wir haben gerade die Aufschreckung durch die Bewachung des Internets, nicht, da haben wir den Schrecken noch in den Knochen, das ist ja an sich überhaupt nichts Positives. Das heißt, gesehen zu sein, gekannt zu sein, ein offenes Buch zu sein, das macht uns ja Angst und Scham, wenn es denn nicht in Liebe ist. Aber umgekehrt, wenn dieser Gott nun sagt, dass er mich kennt, dass er mein Herz kennt, dass er all meine Schwächen kennt und meine Fehler, bevor ich sie getan habe, und dennoch mich liebt, dann wendet sich plötzlich die Wirkung von Psalm 139 und ich erfahre das pure, befreiende Evangelium. Gott weiß, wie du bist, Gott kennt dich, wie du bist und er meint es gut mit dir. Er schaut auf dich und er freut sich an dir. Mit all dem, was dein Leben einschränkt, freut er sich an dir. Er freut sich nicht an dem, was unser Leben einschränkt. Mit all unserem Versagen, unserer Inkonsequenz, mit dem, was uns für Menschen unausstehlich macht, liebt er uns und ist uns zugetan. Das heißt nicht, dass er unsere Sünden schätzt. Das heißt nicht, dass er all unsere Schwächen gutheißt. Im Gegenteil, er leidet an ihnen, weil er weiß, dass sie uns und anderen schaden. Aber er umfängt uns in Liebe und er meint es gut mit uns. Ich habe ergänzend einige Stellen dieser Freude Gottes aufgeschrieben, Gottes Freude an seinen Menschen. Es gibt noch andere, aber lasst mich nur die in eure Erinnerung rufen. Sie sind im Alten Testament jeweils zu Israel gesprochen und es ist ganz wesentlich, dass in Jesus Christus die Verheißungen an Israel uns zugesprochen sind und wir hineingenommen sind in den Zuspruch, in die Verheißungen, die Israel gelten. Also insofern, wenn hier Jerusalem steht, dann dürft ihr euch mit angesprochen fühlen, weil das in Jesus Christus gilt, dass wir mit hineingenommen sind in diese Verheißung. Zum Beispiel Zephania 3,17. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Zephania 3,17. Also es heißt hier nicht, es ist der liebe Gott, der dein Herz nicht kennt und dein Leben, sondern er weiß um all die Sünden, die dir zu vergeben sind, all die Schuld, all die Verstrickung, all das Unversöhnliche, all die Altlasten, aber er wird dir vergeben und über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Da ist meine Kontrollfrage, wie viele Menschen kennst du, bei denen du das je glaubhaft erlebt hast, dass sie über dich mit Jauchzen fröhlich war. Ich glaube, dass einige gut überlegen müssen und einige vielleicht heute Abend in die Verlegenheit kommen zu sagen, mit Jauchzen fröhlich, gefreut an mir, nicht an meiner Leistung, meinem Wohlverhalten, meinem Engagement, meiner Artigkeit. Da fällt mir eigentlich gar kein Mensch ein. Vielleicht eine Großmutter, wie es mir gehen würde, wenn ich an die Kindheit denke. Gott aber freut sich an dir. Warum um Himmels Willen? Nicht, weil wir das leisten, denn er freute sich schon, als wir noch gar nicht da waren. da konnten wir noch gar nicht leisten. Deshalb ist auch Erwählung, deshalb ist das Vorherwissen Gottes so wichtig, damit wir gar nicht dazwischengrätschen können und können sagen, das habe ich mir bei Gott erst erarbeiten müssen. Nein, bei Menschenwohl muss man sich Zuwendung, Anerkennung erarbeiten. Bei Gott aber hat sie uns gegolten, lange bevor wir da waren. Und dem Israel, das Gott total verlassen hatte und untreu war, in Jesaja 62, 4f, da sagt er, man soll dich, Jerusalem, damit ist die Stadt, das Volk und eben durch Christus auch wir gemeint, man soll dich nicht mehr Verlassene nennen, dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land Vermählte. Denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Und jetzt kommt's. Denn wie ein junger Mann eine junge Frau freit, so wird dich Jerusalem, dein Erbauer, freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Habt ihr in letzter Zeit frisch Verliebte gesehen, die gickelnd und begeistert einfach nur sich selber zum Thema hatten? Da musste der Mann nicht den Kasper machen und musste auch nicht den Ritter spielen, sondern die beiden haben sich aneinander gefreut. Ich hoffe, auch daran könnt ihr euch selbst erinnern. Ich fordere eure Erinnerung heute Abend relativ viel ab. Nicht? Umso schöner, wenn ihr euch nicht weit zurück erinnern müsst, sondern sagen müsst, das war doch gerade erst beim Essen, war es doch erst so gewesen. Gott freut sich an uns, wie zwei Verliebte sich aneinander freuen. Ich hätte ehrlich gesagt den Mut nicht gehabt, von mir aus das Beispiel zu nehmen. Ich hätte es fast ein bisschen geschmacklos gefunden, mindestens an der Grenze. Wie gut, dass die Propheten mutig vorangingen und haben gesagt, Gott ist wie ein verliebter Mann, so begeistert. Und jetzt musst du dir aber die Braut anschauen und sagst, jetzt verstehe ich es überhaupt nicht mehr. Nicht? Es ist eben dieses Untreue, dieses gefallene Israel. Nicht? Wir sind es so, wie wir wirklich sind. Denn das Allwissen Gottes schließt ja all unsere Fehler mit ein. Er ist nicht blind verliebt. Man sagt manchmal, Liebe macht blind. Bei Gott aber macht Liebe sehend, auch die zwischenmenschliche Liebe, die in Gott begründet ist. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe, denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Jesaja 65. Es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Jeremia 32, 41. Lasst das auf euch wirken. Ihr habt einen Gott, dem es eine Freude ist, euch Gutes zu tun. Und wenn wir mit all dem, was wir von der überfüllten Straße und der ärgerlichen Woche mitgebracht haben und sagen, das geht über meinem Kopf hinweg, weil es mich ja gar nicht in meinem Widerspruch trifft, in der Inkonsequenz, hier werde ich angeredet als ein gläubiger Mensch, der es so gar nicht gelebt habe die letzte Woche, dann möchte ich euch auf Lukas 15 hinweisen, denn da gilt die Freude Gottes nicht etwa denen, die sowieso schon zu Hause sind, die sowieso schon auf der sicheren Seite sind, sondern die Freude Gottes gilt gerade den Verlorenen, die gefunden werden, wie ein verlorenes Schaf, ein verlorener Groschen und auf dem Höhepunkt ein verlorener Sohn. Und Jesus sagt provozierend gegenüber den Gerechten, dass vor den Engeln Gottes, das heißt es ist jüdische Umschreibung für den Gottesnamen, also bei Gott mehr Freude sein wird über diesen einen Verlorenen. In der Tat, wenn das so ist, dass Gottes Liebe mich umfängt, wo immer ich bin und wann immer ich bin, unabhängig davon, was meine Eltern über mich dachten oder die Menschen, die mich erzogen haben, unabhängig auch davon, wie ich gerade mich selbst erfahre in den letzten Wochen und Monaten, von Gott in Liebe umgeben, dann kann ich wirklich mit David sagen, wo sollte ich dann hingehen, und ich wäre nicht von deiner Liebe umfangen. Ans äußerste Meer könnte ich gehen und du wärst da. Tag und Nacht bist du da. Und er nimmt hier das auf, dass er sagt, selbst wenn ich sprechen würde, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre Vers 12 auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Das ist keine Umdeutung von Problemen, von Trauer und Leiden, sondern das ist die Erfahrung, dass Gott in der Tat deshalb in der Nacht ist und ich ihn in der Finsternis bei mir spüre, weil das Grundzeugnis des Neuen Testamentes ist. Gott ist Mensch geworden, damit er bei uns sein kann, am Ende der Erde, in allen Tälern, auf einsamen Bergen und Wüsten und in der Finsternis und Nacht, auch der Krankheit und der Todesstunde. Denn die Finsternis und die Nacht und das finstere Tal sind Metaphern in Israel für den Tod. Also nicht einmal in meiner größten Schuld, nicht einmal in meinem Leiden und Sterben, nicht einmal in meinem Scheitern könnte ich noch sagen, du bist nicht bei mir. Und wäre ich jetzt 1000 Schritte von Gott weggelaufen, wäre es heute Abend nur ein Schritt, um zu ihm zurückzukommen. Ein einziges Gebet, ein einziges Wort, denn er war die ganze Zeit da. Ich habe die Lesung unterbrochen, weil wir in den Psalmen des Alten Testamentes dann plötzlich immer wieder Verse finden, mit denen wir vom Neuen Testament her Schwierigkeiten haben, wo plötzlich in das Vertrauen zu Gott hinein Kränkungen, Aggressionen, Rachegedanken hineinbrechen. Und ich lese sie zunächst einmal vor, bevor wir einen Blick darauf werfen. Vers 17 folgende. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken, wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als Sand. Am Ende bin ich immer noch bei dir. Ach, Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten? Dass doch die Blutgierigen von mir wichen, denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Diese Passagen müssen wir nicht mitbeten, wenn wir als Christen gemeinsam Psalmen beten. Wir dürfen sie aber nicht übergehen. Am Anfang meines Glaubens dachte ich, Bergpredigt, Feindesliebe, Aggressionen, Unversöhnlichkeit, dunkle Gedanken, die darf ich bei mir als Christ gar nicht zulassen, die muss ich gleich wegtun, so wie in Mülleimer und Deckel gleich drauf, das darf ja nicht da sein, das darf es bei mir nicht geben. Enttäuschungen, Zweifel gegenüber Gott. In Wahrheit aber ist der Psalm 139 ein Beleg dafür, dass Gott alle meine Gedanken kennt. Und dass er mich liebt mit allen meinen Gedanken und dass er alle Gedanken mit mir teilen will. Das war für mich zunächst überraschend. Da ich aber inzwischen glücklich verheiratet bin, ist es mir nicht mehr ganz so überraschend. Wenn ich unausgeglichen von der Uni nach Hause komme, weil ich mich über irgendwelche Kollegen oder irgendwas furchtbar geärgert habe, macht es meiner Frau einen riesen Unterschied, ob ich meinen Unmut bei ihr rauslasse, das heißt darüber rede und ihr sage, warum ich so ein grimmiges Gesicht mache, meine Mundwinkel so runterfallen, oder ob ich es runterschlucke und tue so, als wäre nichts, um es anschließend an ihr auszulassen. Kennt ihr den Unterschied von bei jemandem die Wut rauslassen und an jemand rauslassen? Das ist für den Betreffenden ein Riesenunterschied. Wenn ich es nämlich bei dem anderen rauslasse und es mit ihm teile, dann verbinden einen selbst noch dunkle Gedanken. Nicht? Wenn ich unausgeglichen nach Hause komme und all meinen Ärger ihr erzähle, falls sie es gerade verträgt und sie nicht sagt, jetzt muss ich erstmal selbst zur Ruhe kommen, aber wenn sie sagt, jetzt erzähl mal, was war denn und ich lasse es alles raus, dann sind selbst diese dunklen Gedanken, all der Ärger, all die Aggression in die Beziehung integriert. Sie werden quasi geheiligt. Es ist der Nebeneffekt, dass viele der Aggressionen, wenn sie nicht verdrängt sind, ja schon viel weniger stark sind. Das heißt also in der Tat, das erste Aussprechen ist ja schon eine Art, das abzuarbeiten. Umgekehrt aber, wenn ich alles das wegdrücke in meinem Glauben, was nicht dem Ideal entspricht, wenn ich all meinen Hass, meine Enttäuschung gegen andere Menschen, aber auch gegen Gott, gegen Gemeindeglieder, wenn ich all das in mich hineinfresse, dann gibt es Räume, in denen ich Gott nicht bei mir sein lasse und in denen ich nicht bei ihm bin. Am Anfang meines Glaubens hatte ich unter Heiligung verstanden, dass ich immer mehr mich von mir selber entfremde und immer mehr das werde, was Gott oder andere Christen von mir erwarten. Eine Entwicklung hin von mir weg zu etwas anderem hin. Es hat lange gedauert, bis ich kapierte, dass Heiligung der Weg umgekehrt ist. In der Heiligung komme ich immer mehr zu mir selbst. Das meine ich jetzt nicht im Ideal der Selbstfindung, wie das dann übertrieben als Selbstentfaltung, Egoismus gemeint ist, sondern ich werde immer ehrlicher. Man sagt ja so gerne, ein Menschenherz ist wie ein Haus. Die Frage ist, wie viel Zimmer hast du Gott schon geöffnet in deinem Haus? Ja, ich weiß, ich war auf der Schwäbischen Alb in Württemberg, war ich Vikar. Dann hatte man immer eine gute Stube. Und wenn zum Beispiel jemand wie der Herr Vikar kam, das genügte schon vom Grat her, dann hat man alle Betttücher von den Sofas runtergetan. Die waren nämlich sonst immer abgedeckt. Nicht alle Möbel, alle waren abgedeckt, damit sie nicht verstauben. Und wenn hoher Besuch kam, hat man ihn kurz noch in der Diele mit Komplimenten aufgehalten. Wie schön, dass Sie kommen, Herr Vikar. Und währenddessen rannte einer von der Familie ins Wohnzimmer, hat alle Tücher weggerissen. Das war die gute Stube. Und dann hat man den Besuch eingeführt. Bist du ein guter Stubenchrist? Dass wir Gott immer in einen bestimmten abgesteckten Raum unseres Lebens, der Gedanken und der Gefühle hineinlassen. Und in dem Bereich, da lassen wir ihn rein. Und gleichzeitig, ihr kennt das, wenn Junggesellen Besuch bekommen von einer Frau, in die sie sich verliebt haben, nicht? Dann werden alle Unordnungen, alle schmutzige Wäsche unters Bett, nicht in die Schränke rein. Und ihr kennt das von den Filmen, dass dann klassisch irgendwann der ganze Müll rausplatzt, weil der Schrank den Müll nicht halten kann, den der Junggeselle da angestaut hat. Und dann ist die gute Stube gefüllt von all dem Müll. Und dann ist die Frage, war es echte Liebe oder läuft die Braut davon? Bei Gott ist es echte Liebe und er als Bräutigam läuft nicht davon. Heiligung bedeutet, alle Bereiche unseres Lebens dem Gott zu öffnen, der alle Winkel unseres Herzens ohnehin schon kennt, aber er will sie von uns anvertraut bekommen. Und insofern ist die Aggression in dem Psalmen nicht an sich deplatziert. Gewiss, in einem gottesdienstlichen Gebet kann man es getrost überspringen, so machen wir es, wenn wir es gemeinsam beten, auch im Gottesdienst. Das ist auch gut so und das finde ich auch richtig, weil man ja die Aggression nicht liturgisch praktizieren soll, obwohl wir fragen können, ob wir nicht Räume brauchen in unserer Gemeinde, wo wir das auch aussprechen können. Mindestens in der Seelsorge, im Kreis der Vertrauten, natürlich nicht öffentlich, da würden wir mehr Schaden anrichten. Und ich gestehe in der Tat, dass für mich selber die Erfahrungen grundlegend waren als junger Christ, in denen ich mit Menschen vertrauensvoll reden konnte und merkte, dass ihr Gesicht nicht runterfiel, wenn ich ehrlich wurde, sondern wir immer mehr zusammenkamen und die Beziehung wuchs in Ehrlichkeit. Deshalb ist es so wichtig, dass wir einen Gott haben, der uns kennt, wie wir sind und der all das aushält, was wir an Gedanken haben. Und so mündet der Psalm ein mit 23, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Wenn es stimmt, dass Gott mich so liebt, wie ich bin, dass Gott mich gewollt hat, dass ich ein Wunsch bin, den sich Gott selbst erfüllt hat, gegen alle Wahrscheinlichkeit, gegen alle Erfahrung, ist das ein Satz, der wie ein Geheimnis ist, unglaublich. Aber wenn das stimmt, dann in der Tat sollten wir ihm auch alles öffnen, ihm alles geben und ihm erlauben, uns zu erforschen und uns zu leiten. Er hat nur ein Ziel, dass wir leben und dass wir seine Freude erkennen und selbst zur Freude kommen. Und so habe ich euch unten noch gedrängt einen Satz zusammengefasst. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Und Gott will dir zu einer solchen Erfüllung werden, wie du sie dir selbst nicht einmal zu wünschen gewagt hast. Du bist ein Wunsch, den sich Gott erfüllt hat. Und Gott möchte zu einer Erfüllung werden, die hast du nicht mal geträumt und hast nicht gewagt, sie dir zu wünschen. Da wir alle den gleichen Text ausgedruckt vor uns haben, wäre meine Einladung, dass wir zum Abschluss des Abends, bevor wir dann noch ein Lied singen, dem Psalm laut gemeinsam beten. Und ich schlage vor, wie ich es eben sagte, 19 bis 22 wollen wir jetzt nicht öffentlich beten, aber ihr habt verstanden, dass wir es deshalb nicht rausstreichen sollen, sondern im eigenen Gebet die Aggression hineingehört. Also 1 bis 18 und 23 lade ich ein, dass wir jetzt zum Abschluss gemeinsam laut beten. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte, und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde und in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Und leite mich auf ewigen Wegen. Amen.